Vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Gelegenheit, die wir haben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Es ist immer ein Vorrecht, wenn wir so dürfen, in Ruhe in einem Zelt oder in einem Saal uns treffen und Gott loben und preisen. Einer der Vers, den wir heute werden hören, ist einer aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 5. Kapitel. Dort steht geschrieben, dass alles vergangen ist. Es ist, man ist eine neue Kreatur. In jedem ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das kann auf verschiedene Fälle zutreffen. Und ich möchte, bevor wir mit der Predigt anfangen, noch etwas mitteilen, was vielleicht einige von euch betrifft oder wo wissen, um wen es sich handelt. In Bern ist der Oberst Theo Stettler gestorben, im 85. Altersjahr. Einfach zu eurer Information und vielleicht auch für die Fürbitte, für die Familie möchte ich euch ermutigen. Die Abdankung ist am nächsten Donnerstag, am Nachmittag, um 3 Uhr im Chor Bern. Das einfach zur Einführung. In einem Spannungsfeld leben, das ist eine gute Einleitung zu dem, was wir heute noch mal miteinander anschauen. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnern könnt, am letzten Juni hat ein Geste, wenn man es auf Französisch sagt, ein Geste, hat wirklich Aufsehen erregt. Könnt ihr euch noch an das erinnern? Der Doppeladler. Das ist der Doppeladler aus dem Wappen von Albanien. Und das hat eine grosse Aufregung gegeben, weil einige junge Spieler von uns, von unserer Nationalmannschaft, einen Migrationshintergrund haben und aus Albanien kommen und haben müssen gegen Serbien schütten. Und dann haben sie ein Goal gemacht. Und das hat sie emotional so mitgenommen, weil sie von der Vergangenheit beeinflusst worden sind. Ihre Eltern haben und in den Balkanunruhe in den 90er Jahren sehr gelitten, sind teilweise im Gefängnis gewesen. Und dann, wo man gegen Serbien gespielt hat, ist das wie durchgebrochen. Man hat gemerkt, da ist noch ein anderes Herz auf der Brust. Es ist nicht nur ein Schweizer Kreuz. Irgendwie haben sie einen anderen Hintergrund. Sie haben einen anderen Ursprung. Und dann hat es eine grosse Diskussion gegeben. Überall im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen ist geschrieben worden, soll man Doppelbürger in die Nationalmannschaft aufnehmen? Soll man Doppelbürger fördern? Soll man Leute mit Migrationshintergrund unterstützen? Und so weiter. Und man hat das die sträubsten Argumente gehört. Und wenn wir genau schauen, wie viele von uns irgendeinen Migrationshintergrund haben, dann kommen wir noch auf die Welt. Es sind mehr als 20% der Schweizer Bevölkerung, die irgendwie aus einer anderen Region oder aus einer dritten Generation schon in der Schweiz lebt, aber irgendeinen anderen Hintergrund hat. Mein Händler, der mir das Auto verkauft hat, der heisst Savic, der kommt sicher nicht aus der Schweiz, aber der ist ein Berner mehr als ich, wie jeder Berner wird sein. Oder wenn man Facchinetti, das ist ein italienischer Name, aber das ist ein Neuenburger, so wie man einen Neuenburger auch erkennt. Es ist interessant, Migrationshintergrund. Aber was mich nachher noch weiter zum Nachdenken gebracht hat, ist zu wissen, und das haben wir gleichzeitig in einem Bibelkommentar gelesen, ist zu wissen, dass wir eigentlich als Christen sind auch Doppelbürger. Wir sind Doppelbürger. Und zwar sind wir auf der einen Seite Bürger von dieser Welt, mit all unserem Hintergrund, Migration, wir kommen von irgendwo her, wir haben Eltern. Wo wir im Kongo gereist sind, im Februar, für einen Kurs, da haben wir bei der Einreise ein Blatt ausfüllen und dort ist gestanden, wer die Eltern sind. Sohn von, Tochter von. Wir haben das vielleicht nicht mehr so intus bei uns in der Schweiz. Wir sagen nicht immer gerade, wo wir herkommen oder wer unsere Eltern gewesen sind. Aber in Afrika zum Beispiel, da sagt man ganz klar, Thomas Nanguka. Der Thomas vom Kuka. Und so weiss man, woher als die Person kommt. Aber wir sind Doppelbürger. Auf der einen Seite Kinder, Nachkommen von unseren Eltern, von unseren Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Das ist auch wichtig in der Bibel. Zum Beispiel, wenn man den Stammbaum von Jesus liest, im ersten Kapitel vom Matthäus-Evangelium, dann sieht man, dass es 42 Generationen gegeben hat zwischen dem Abraham und Jesus. 42 Generationen. Es ist wichtig, dass man das am Anfang vom Evangelium gerade erwähnt. Aber wir sind natürlich nicht nur Bürger von dieser Welt, Kinder von unseren Eltern, sondern wir sind auch Bürger von diesem neuen Leben. Wir haben eine neue Identität in Jesus Christus. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Eine von Gott gegebene Identität. Im Epheserbrief schreibt der Paulus dann ganz klar, in ihm hat er uns erwählt, bevor dieser Kosmos geschaffen wurde, damit wir unter seinen Augen ein heiliges und untadeliges Leben führen möchten. Also, schon bevor wir auf dieser Welt gewesen sind, bevor wir im Bauch von unserer Mutter gewesen sind, hat Gott schon einen Plan gehabt für uns. Eine Identität, die wir neu werden kriegen. Wir werden heute Morgen die doppelte Identität ein bisschen anschauen. Es ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Aber ich glaube, es ist ein gesundes Spannungsfeld. Und es ist wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Unsere wahrhaftige Identität ist die zweite. Die wir durch die Hingabe von unserem Leben an Jesus Christus gemacht haben. Es gibt verschiedene Ausdrücke für das. Ein neues Leben oder man sagt auch Bekehrung, wenn man ganz klar Jesus Christus in unser Leben aufnimmt. Die wahre Identität ist die in Jesus Christus. Bevor wir jetzt weitergehen, singen wir einen Chorus. Und zwar ist er im Liederbuch, ich glaube, es ist auch auf dem Screen, das Lied 337, Herr der Herren. Dankeschön, Philipp, dass du uns da begleitest. Wir schauen, ob wir es können im Kanon singen.
Der Mann, den ich aus dir machen werde. Der Mann, den ich geplant habe für dich, wo du sein willst. Und ich glaube, der überwältigste Beweis von dem sind die zwei Briefe, die Petrus den Christen in Kleinasien geschrieben hat, um sie zu beraten, um sie zu ermutigen. Und Petrus sagt dort ganz klar, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Gott, die Quelle vom Glauben für den Petrus, ist wertvoller geworden als Gold. Das haben wir im 1. Petrus 1, 7 steht das. Wertvoller als Gold. Er schreibt auch, eure Freude ist grenzenlos. Er ist sicher, der Mann, der so viel einfach gerade impulsiv reagiert hat, aber er ist sicher, Gott ist ein gerechter Richter. Und eben er, der früher so ein Schilfrohr war, beim letzten ersten Windstoß ist er am Boden gelegen, ist zum Felsen geworden. So, dass er schlussendlich kann sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, 3. Also, er hat in Jesus Christus seine neue Identität angenommen. Durch Gnade ist Petrus das geworden, was Jesus geplant hat für ihn. Wir kennen den Bericht aus der Apostelgeschichte, wo der Petrus mit Vollmacht predigt, wo wir lesen, dass über 3000 Personen sich zu Jesus hingewendet haben. Er hat Kranke geheilt, Wunder erlebt, Gefängnistüren, die aufgegangen sind und so weiter, hat eine neue Vision gekriegt. All das in dieser neuen Identität.
Etwas Wichtiges für uns als Christen ist auch das zu sein oder das auszuführen, was Gott für uns bestimmt hat. Der Wille Gottes erkennen für unser persönliches Leben. Das ist gar nicht so eine einfache Sache. Es ist wichtig, dass wir das probieren zu tun, was Gott von uns erwartet und uns offenbart. Aber es gibt kein christliches Leben ohne das, was Theologen als doppelte Erkenntnis bezeichnen. Die Notwendigkeit, beide zu kennen, der Wille Gottes für mein Leben und auch mich persönlich, mein eigenes Leben. Der Paulus schreibt den Galater: So lebe ich nicht mehr in meinem eigenen Ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist nicht mehr sich selber, sondern Christus lebt in ihm. Ich nenne den Vers, das ist der Ausdruck vom personifizierten Produkt. Das klingt jetzt ein bisschen geschäftlich. Ich habe lange bei einer Firma gearbeitet, die Schocke verkauft hat. Und dann bin ich unterwegs und habe verschiedene Läden besucht und habe dann immer wieder neu den Stock, was ich müssen haben, verkauft. Und manchmal auch Sachen, die ich gedacht habe, das ist gut für sie, haben wir auch verkauft. Man hat sie müssen überzeugen. Und in dieser Ausbildung zu dieser Verkaufsschule hat man gesagt, wenn man zu einem Kunden geht, ist man nicht mehr sich selber, sondern dann ist man das personifizierte Produkt. Dann vertritt man die Firma. Und ich bin überrascht, in den letzten Tagen hatte ich verschiedene Telefone von einer wichtigen Kommunikationsfirma, die sehr darauf aus ist, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Sie haben festgestellt, dass bei unserem Fernsehen irgendetwas nicht stimmt. Und gratis würde man das beheben und schauen, was der Fehler ist. Und man hat mir gedankt, dass ich Kunde bin dort. Es ist interessant, wie man plötzlich wichtig ist. Wir hatten eine Panne mit dem Auto unterwegs. Wir mussten den TCS haben. Und als ich angerufen habe, im Touring-Club, der Nothilfe, haben sie mir gesagt, oh, sie sind schon über 40 Jahre Mitglied bei uns. Wir danken ihnen, dass sie Mitglied sind bei uns. Und der Mechaniker, der gekommen ist mit dem Auto, der hat uns auch bedankt, hat er sich, dass wir schon so lange Mitglied sind. Irgendwie probiert man, den Kunden positiv zu stimmen. Man vertritt die Firma und man will einen guten Eindruck hinterlassen. Für sich selber, aber auch für die Firma. Und die doppelte Erkenntnis ist schon etwas, was verschiedene Bibelforscher entdeckt haben. Auch wichtige Gottesleute. Zum Beispiel sagt der Calvin, Jean Calvin, es gibt keine Erkenntnis Gottes ohne eine tiefe Erkenntnis von sich selber und keine Erkenntnis von sich selber ohne tiefe Erkenntnis von Gott. Das klingt ein bisschen kompliziert. Aber es ist so, es gibt keine tiefe Erkenntnis von Gott, ohne dass wir uns selber kennen, ohne dass das uns bestimmte Situationen in unserem Leben offenbart. Es gibt keine tiefe Erkenntnis über sich selber, ohne eine tiefe Erkenntnis von Gott. Wir haben eine hebräische Geschichte gelesen von einem Priester, der vor Gott gekommen ist und ganz nervös geworden ist, weil er vor einem Richterstuhl gestanden ist. Und dann hat er hat sich einfach überlegt, was wird mein Urteil sein? Ich bin nicht so wie Abraham, ich bin nicht so wie David, ich bin nicht so wie andere Gottesmänner. Und er hat schon darauf gewartet, dass Gott ihm jetzt da grosse Vorwürfe macht. Und dann fragt ihn Gott, bist du dich selber? Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Und hat ihn mit seinem Namen angesprochen. Es ist wichtig, dass man sich erkennt selber. Der Augustinus, ein Leiter aus der frühen christlichen Kirche, hat ein Gebet gesprochen, das über Jahrhunderte von vielen Christen wiederholt worden ist. Mach, dass ich mich so kenne, wie ich dich kenne. Wir kennen oft Gott aus Gottes Wort, aus der Aktivität, die wir haben. Aber sich selber kennen, das ist ein anderes Kapitel. Der Thomas Merton, ein Schreiber aus der jüngeren Zeit, der sagt, es gibt nur ein Problem, von dem meine Existenz, mein Frieden und mein Glück abhängen. Mich zu erkennen, indem ich Gott kenne. Also sich selber kennen, ist ein wichtiger Punkt. Mehr über Gott zu wissen, ohne den Willen zu haben, dass man mehr von sich selber oder von seiner eigenen Identität wahrnimmt, führt zu einem unausgeglichenen christlichen Leben. Wir haben dann nicht ein ausgeglichenes Leben, weil wir entsprechend nicht einverstanden sind, dass wir etwas von uns preisgeben. Und es ist wahr, es ist nicht immer einfach, wenn andere erfahren, was wir für Leute sind. Ich kenne euch vom See, kenne ich ein paar, kenne sogar einige mit Namen. Für andere ist es schwierig, den Namen zurückzuhalten. Aber es hat doch jeder von uns ein bisschen versteckte Ecke. Sachen, die wir nur selber wissen, die wir nicht wollen, dass die anderen das auch wissen. Aber es ist so, wenn wir uns mit Gott einlassen, dann kommt das ans Licht, dann wird es neu gezeigt, was wir sind. Aber wir dürfen Vergebung haben, wir dürfen Anerkennung haben von Gott, wir dürfen uns selber sein. Ich muss nicht der sein, der eine Rolle vertritt. Ich bin vor Gott nicht der Kommissar, sondern ich bin der Franz Boschung. Was bist du? Was bist du in Jesus? Gott zu erkennen, hat zu tun, mit dem eigenen Ich zu erkennen.
Aber Gott kennen, vielleicht müssen wir uns zuerst einmal die Frage stellen, wie sehe ich denn Gott? Wie sehe ich Gott? Es gibt einen populären Weihnachtssong in England, der heißt: Gott sieht uns aus Distanz. God is watching us from a distance. Tönt sehr gut, ist so ein richtiger Ohrenwurm, aber er entspricht eigentlich nicht dem Wort Gottes. Aus einer Distanz schaut Gott, klar, wir sehen ihn nicht, das ist sogar etwas, was unser Kleinster schon begriffen hat, wir sehen ihn nicht, aber er sieht es. Für viele ist das aber ganz angenehm, oder? God is watching us from a distance, also weit weg, gut, so zwischen Montag und Samstag ist er auf Distanz und dann am Sonntag vielleicht ein bisschen näher. Und ich glaube nicht, dass das ist, was Gott sich wünscht. Er wünscht uns eine echte Beziehung, eben nicht nur am Sonntag, aber die Woche durch. Das ist nichts Neues. Ich glaube, das haben wir alle schon gehört. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein, aus dem Jakobus 4,8. Und wir haben auch freien Zugang. Jeden Moment vom Tag, in jeder Situation dürfen wir eben zu ihm kommen, um einfach uns von ihm zu prüfen, auch gerade in unserer Identität. Die Basis von unserer Identität ist es eben zuerst selber zu kennen. Und wir haben gehört, dass das anfängt, indem man auch, dass Gott uns kennt. Jemand hat gesagt, wenn Gott uns nicht kennt, dann existieren wir nicht. Und ich glaube, es ist wahr. Wenn Gott uns nicht kennt, dann existieren wir nicht. Aber Gott sieht uns durch die Augen der Liebe. Er kann ja gar nichts machen ohne Liebe, weil er Liebe ist. Und als vollkommener Vater interessiert er sich für jedes einzelne von seinen Kindern. Jeder Mensch ist dauerhaft in seinem Herz eingeprägt. Und ich finde, das ist so ein gewaltiger einfach Gedanke. Er ist, ich bin, du bist in seinem Herz eingeprägt. Das können wir nicht entfernen. Nicht mit einer Operation. Aber leider suchen viele Leute ihre Identität in dem, was sie tun, in Leistung. Und was ist denn mit dieser Identität, wenn sie Opfer von einem Unfall werden? Wenn Krankheit oder altershalber die Leistung nachlässt? Ich denke, es ist ein gefährliches Leben, wenn man die Identität auf Leistung aufgebaut. Und in einem gewissen Sinn, ich glaube, sind wir alle ein bisschen in Gefahr. Wir sind in einer Welt, wo ja, Leistung zählt. Aber unsere Identität in Jesus ist eben anders. Es kommt nicht darauf an, auf das, was wir tun. Als Kinder von unserem himmlischen Vater sind wir Erbe Gottes in Ewigkeit. Nicht unsere Leistung zählt, aber was wir sind in Jesus Christus. Und Franz hat schon die Geschichte vom Rabbi erwähnt. Und das ist, ich denke, gerade eine Frage, die uns wirklich auch soll, beschäftigen soll. Jesus sagt, Gott sagt ihm dann, weshalb warst du nicht Zusia? Also das war der Name von einem Rabbi. Stell dir uns mal vor, wir wären am Platz von diesem Rabbi, kommen an, vor der Himmelstür, und das ist die Frage, die man stellt, warum bist du nicht einfach Hanni gewesen? Nicht irgendjemandem zu gefallen oder Kommissarin oder was auch immer, und bist nicht einfach Hanni gewesen? Und ich glaube, das ist etwas, was sich lohnt zu prüfen, wer bin ich? Unsere natürliche Identität, wie sind wir geformt worden? Es ist aber auch wichtig zu wissen, sich daran zu erinnern, dass die besten Eltern, die liebvollsten Eltern nicht perfekt sind. Niemand kann uns die vollkommene Liebe geben, die noch unsere Seele sucht. Auch die perfektesten Eltern nicht. Und ich habe kürzlich gerade einen Spruch gelesen, der mich auch sehr berührt hat. Man sagt, Kindheit ist der Zeitraum im Leben, in welchem die Eltern die Räume des Gebäudes bauen, in welchem Gott wohnen und bleiben wird, wenn das Kind erwachsen ist. Also eine riesige Verantwortung, die wir als Eltern haben, eben die Räume vorzubereiten, wo dann das Kind auch später im Erwachsenenalter noch Platz freilässt für Gott, also schon als Kind, wenn es darf sein, aber auch später, dass der Platz frei ist für Gott und Gott drinnen wohnt. Was für ein Vorrecht, was für ein Vertrauen auch, wo unsere Schöpfer es gibt. Aber auch eben, welche Verantwortung. Und irgendwie finde ich es tröstlich, gerade in unserer Zeit, wo wir sehr viel, auch jetzt gerade in den letzten Jahren immer gehört haben von den Verdingkinder, zu wissen, auch die unperfektesten Kinder, die in so einer Situation aufgewachsen sind, sie haben eine Identität in Jesus Christus. Und er hat einen Plan für ihr Leben, auch wenn die Eltern versagt haben. Wie jedes von uns, der älter war, wissen wir, wir haben nicht alles gut gemacht. Aber in Jesus haben wir die Identität ganz neu. Das heisst aber auch, dass laut dem Wort Gottes jeder Mensch mit einer eben unvollkommenen, falschen Identität ins Leben startet. Und weil wir Gottes Plan für unser Leben ignorieren, ist nicht die Frage, welcher Mann, welche Frau will denn er aus mir machen? Wir haben es schon gehört, es ist ein Plan, es existiert ein Plan im Herzen Gottes, bevor wir auf der Welt sind. Ich finde das gewaltig. Aber warum eben erkennen wir das nicht? Und das ist ganz einfach dem Satan, im Lügner zu verdanken. Er verpasst keine Gelegenheit, in sie zu reden, dass nur unser Handeln, unsere Leistung zählt. Ich glaube, wir haben alle schon mal die Karte gesehen, oder so haben sie vielleicht sogar daheim aufgehängt genommen, von unserer Identität in Christus und von den Lügen, die Satan in uns hineinpflanzt. Darum denke ich, ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Es zählt nicht, was wir tun in dem Sinn, sondern was wir sind in Jesus Christus. Er ist unser Vorbild. Wenn wir nochmal probieren mit dem Kanon. Und wir wollen einfach noch als letzten Teil noch drei Merkmale anschauen, wie Jesus mit dieser doppelten Identität umgegangen ist. Er war ja ganz Menschensohn und ganz Gottes Sohn. Und ich denke, er ist der, der am meisten in diesem Spannungsfeld gelebt hat. Aber er hatte ein ganz gesundes Bewusstsein von seiner Zugehörigkeit gehabt. Wenn wir so an die letzte Mahlzeit denken, wo er mit seinen Jüngern hatte, einige Stunden vor seinem Tod, draußen hat der Sturm tobt, drinnen war die Atmosphäre gespannt, geladen. Aber wir lesen, wie sicher Jesus war. Er weiß, wo er herkommt, er weiß, wo er hingeht, zurück zum Vater. Er hat eine ewige Perspektive. Und das ist ja das, was wir als Christen auch haben dürfen. Eine ewige Perspektive mit ihm. Er hat aber auch eine gesunde Haltung zu seinem eigenen Tod. Eben die himmlische Perspektive. Er weiß, es ist vergänglich, dass man sich hier lebt, ist vorübergehend. Aber mein Platz ist beim Vater. Und etwas, denke, was ganz wichtig ist auch, er war ein Vorbild in dem, wie er mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Themen umgegangen ist. Er hat nicht einfach totgeschwiegen und sich nicht ein Problem gegeben, sondern ist es angegangen. Er hat die Leute darauf angesprochen. Und wir haben manchmal so die Tendenz, einfach zu sagen, ja, mit der Zeit wird es dann schon irgendwie werden wieder. Wir lassen das. Aber Jesus hat den Finger auf die Sache gelegt. Mit einer, in einer liebevollen Art. Denken wir eben an die dramatischen Stunden, gerade bevor Jesus gekreuzigt worden ist, wo die Diskussion angefangen hat zwischen den Jüngern. Wer ist der Größte? Das ist unglaublich. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und doch, glaube ich, wären wir vielleicht gar nicht anders, hätten wir nicht anders gehandelt. Aber Jesus hat da nicht einfach darüber weggegangen, ja, soll selber kehren. Nein, er hat sie darauf angesprochen. Ich denke, das ist auch etwas, was wir in dieser neuen Identität lernen dürfen. Wir sind nicht Opfer, sondern wir können Täter im guten Sinn werden, Täter zu unternehmen, die Sachen anzugehen und nicht einfach unter den Teppich zu wischen.
Es ist möglich, dass wir Christen sind, ein christliches Leben führen, Gottes Vergebung erfahren haben, Gewissheit auch von einer Zukunft. Wir wissen, der Herr wartet auf uns. Aber wir sind unserer einzigartigen Rolle, die wir eigentlich haben, nicht ganz bewusst. Oder wir füllen es nicht aus. Ich habe hier eine Identitätskarte. Ich glaube, wir haben, die meisten von uns haben so ein Kärtchen irgendwo, wenn man unterwegs ist, damit man weiß, wer es ist. Wenn man Grenzen überschreitet, hat man auch einen Beweis, dass man da ist oder diejenige, die da drauf ist. Und da hat es verschiedene Sachen, die interessant sind. Und wir haben für euch eine neue oder eine zusätzliche Karte entwickelt, die auf das hinweist, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Auf der einen Seite, wenn man die normale Identitätskarte anschaut, dann sieht es ganz klar aus, es kommt von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die zweite Identität, die wir haben, die ist nicht in der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder sonst irgendwo, sondern wir könnten sagen, das ist das Königreich Gottes. Es ist nicht das Vereinigte Königreich in England oder das Königreich irgendwo, sondern es ist das Königreich Gottes. Wir sind Mitglied von dem Land, von dem Königreich. Weiter auf der Schweizer Identitätskarte ist der Name. Das ist ja logisch, sonst stimmt es nicht. Der Name muss drauf sein. Und wir haben einen neuen Namen. Wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes. Kinder vom Ewigen, vom Allmächtigen, vom Allwissenden. Das ist ein enormes Vorrecht. Und wir können es gar nicht richtig fassen. Wir können es gar nicht richtig beschreiben. Und man sieht auch in den biblischen Texten, dass da viele Ausdrücke verwendet werden, die man nicht versteht, weil man es einfach nicht ausdrücken kann. Man kann die Grösse vom Himmelreich gar nicht beschreiben. Was auch noch drauf steht auf der Schweizer Karte oder auf der Identitätskarte aus der Schweiz, ist das Geburtsdatum. Manchmal verdeckt man das. Man will das nicht, dass alle wissen, wann man geboren ist. Und man sagt auch, dass es nicht anständig ist, wenn man eine Dame nach dem Alter fragt. Aber auf der Identitätskarte steht das Geburtsdatum. Und auch hier haben wir eine neue Identität. Wir sind in Christus geboren. Das Datum wissen wir vielleicht nicht alle. Es gibt solche unter uns, die wissen ganz genau, am 5. April 1820 habe ich mich bekehrt. Dann wäre er nicht mehr da. He? Dann wäre er aber bereits im neuen Land, im Gottesreich. Aber eben, das Geburtsdatum steht drauf. Und wir sind neue Kreaturen in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus übergeben. Und das ist manchmal progressiv, manchmal ist es in einem Moment oder ganz, ist ganz persönlich. Und darum habe ich hier nicht ein Datum drin, sondern es steht einfach drauf, Geburtsdatum in Christus, Punkt. Wir sind neu gestaltet, alles ist neu, das Alte ist vergangen. Dann ist noch etwas anderes. Warum es das wichtig ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Auf der Identitätskarte steht bei mir Grösse noch. Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist. Wir dürfen ja nicht in ein Parkhaus reinlaufen, wo wir müssen wissen, dass wir grösser sind als der Eingang. Aber irgendwie ist der Grund, wir müssen wissen, wie gross eine Person ist. In den alten Pässen und Identitätskarte ist auch noch die Augenfarbe drauf gestanden. Ich habe das gesucht, aber es ist nicht mehr drauf. Man sieht nicht mehr, was für Augen es jemand hat. Aber eben, wir haben eine Grösse. Aber jetzt Achtung, in der ganzen Bibel sagt Jesus, die wahre Grösse ist der Dienst. Die wahre Grösse ist der Dienst am kleinsten. Wer so ist, wie das Kleinste unter uns, der ist gross. Das haben auch die Jünger müssen erfahren. Und darum steht auf dieser zusätzlichen Identitätskarte Grösse, Doppelpunkt, die oder der Kleinste, der Geringste. Dass wir uns das bewusst sind. Wir gehören zum Grössten, aber wir sind die Kleinsten. Wir können nichts dazu beitragen. Dann ist auch noch interessant, auf diesen Identitätskarten gibt es ein Ablaufdatum. Das hat vermutlich zu, dass das Foto nicht mehr stimmt. Wenn man nach 10 Jahren wieder eine macht. Auch hier, wenn man als Kind eine Identitätskarte macht und 10 Jahre später als Erwachsene die noch einmal präsentiert, dann hat man Mühe, dass man einem glaubt, dass man es ist. Gut, das Ablaufdatum. Aber auf der neuen Karte gibt es keins. Es gibt kein Ablaufdatum. Die Liebe Gottes hört nicht auf. Gott ist gross. Das Himmelreich ist enorm. Das hört nicht auf. Und das ist auch wirklich erfreulich und gut zu wissen, es gibt kein Ablaufdatum. Wir dürfen jederzeit vor Gott kommen. Wir werden jetzt so eine Identitätskarte verteilen. Es gibt Platz auf dieser Karte für die Unterschrift. Oft in normalerweise ist das erst gültig, wenn ich unterschrieben habe. Wenn ich einverstanden bin mit dem, was da drauf steht, dass ich ein Schweizer bin, dass ich Franz Boschung heiße, dass das Geburtsdatum stimmt, und dann tue ich das unterschreiben. Ich bin damit einverstanden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. dass wir das unterschreiben. Wie wir das machen wollen, das jetzt habe ich gesagt, das ist nicht wichtig. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder neu bestätigen, wir haben eine neue Identität in Jesus Christus. Amen.